Ja, ich möchte alle auch ganz herzlich von meiner Seite grüßen zu diesem Abend. Wir werden uns jetzt als erstes die Zeit nehmen zur Bibelbetrachtung. Wir sind im Jakobusbrief. Wir werden heute Kapitel 2 miteinander lesen, die ersten 13 Verse und darüber sprechen. Es ist ein praktischer Brief. Es werden praktische Anweisungen weitergegeben. Und so werden wir heute auch über ein ganz praktisches Thema sprechen, was wir in Jakobus Kapitel 2 in die ersten 13 Verse lesen. Ja, wir sind ja, letztes Mal haben wir noch Kapitel 1 betrachtet, vielleicht ganz kurz rückblickend. Wir haben über das rechte Hören gesprochen, gehört und auch darüber, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein sollen. Das ist so auch ein sehr grundlegendes Thema, was auch am Anfang des Briefes steht, dass wir das Gehörte dann auch umsetzen sollen. Grundsätzlich ist der Jakobusbrief auch sehr ähnlich oder gut zu vergleichen. Es gibt einige gute Parallelen auch zu der Bergpredigt von Jesus Christus. Wenn wir Matthäus Kapitel 5, Kapitel 6 lesen, so merken wir da doch einige enge Parallelen dazu. Es ist auch sehr praktisch, was Jesus da weitergibt. Und der Unterschied ist dann nur, die Bergpredigt endet damit, dass Jesus am Ende der Bergpredigt sagt, wer das tut, der ist selig. Und er vergleicht es mit zwei Häusern, die gebaut werden, einmal auf festen Grund, einmal auf Sand. Dieses Gleichnis kennen wir und das ist am Ende der Bergpredigt. Und hier in Jakobus, im ersten Kapitel beginnt Jakobus damit und er sagt, seid nicht Hörer, sondern auch Täter des Wortes. Und so vergleicht er es ähnlich und ruft uns hier auf, das auch zu tun, das einmal recht zu hören, aber dann auch das umzusetzen in unserem Leben. Hier heißt es auch zum Schluss, Kapitel 1 haben wir einen sehr zentralen Vers auch gelesen, da heißt es in Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbefleckt erhalten. Was Jakobus hier sagt, indem er sagt, ein rein und unbefleckter Gottesdienst, das, worauf es ankommt, der eigentliche Gottesdienst, da, wo wir Gott dienen. Und er zeigt zwei Richtungen. Einmal uns von der Welt reinzuhalten und gleichzeitig Gutes zu tun. Das sagt er, ist der eigentliche Gottesdienst. Diese zwei Richtungen, der hier noch anschließend weitergeht. Und dann kommen wir somit auch zu Kapitel 2, in dem wir uns jetzt die ersten 13 Verse lesen werden. Ich habe die auch an der Wand, können da mitlesen. Dürfen auch gerne eine eigene Bibel mitlesen. Ich lese den Text, Kapitel 2, Vers 1 bis Vers 13. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch einer Armer, in unsauberer Kleider. Und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleider trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken? Und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Soweit der Text aus Jakobus 2. Wenn wir uns diesen gesamten Text anschauen, so stellen wir sehr schnell fest, dass es hier in diesem gesamten Text um ein Thema geht. Was Jakobus immer wieder versucht zu erklären, zu begründen und darzustellen. Das Thema heißt, vor Gott gilt kein Ansehen der Person. Vor Gott gibt es das nicht, ein Ansehen der Person. Und das sehen wir hier in diesem Text, wird das sehr deutlich weitergegeben, sehr deutlich auch behandelt, dass es vor Gott kein Ansehen der Person gibt. Wenn wir das im gesamtbiblischen Text betrachten, so sehen wir, dass es da sehr deutlich und auch öfters erwähnt wird, dieses Thema. Und dass auch erwähnt wird, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Und hier ist in diesem Text der Aufruf auch an uns als Christen, dass es das bei uns auch nicht geben soll. So wie es hier bezeichnet, er bezeichnet das hier als Sünde, sehr eindeutig. Von diesem Beispiel her, was hier gebracht wird, was wir uns gleich auch etwas näher anschauen werden, können wir auch feststellen, sicherlich gilt das uns allen, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gilt oder gibt und es bei uns auch nicht geben darf, dass wir darauf achten sollen. Aber es wird auch höchstwahrscheinlich auch in erster Linie dieser Text gerichtet an besonders verantwortliche Mitarbeiter, an Menschen, die Verantwortung tragen, die Entscheidungen treffen, die Gruppen leiten, Gemeinde leiten, dass es an die Leute auch gerichtet wird. Denn da besteht höchstwahrscheinlich auch sicher eher die Gefahr, dass man nach Ansehen der Personen entscheidet oder handelt. Aber wir werden auch sehen, dass es auch ein Text ist, der uns allen gilt. Dass es das bei Gott nicht gibt und hier ein Aufruf ist, dass es bei uns das auch nicht sein soll. Interessant ist hier im ersten Vers, wenn wir gleich das zu Beginn, den ersten Vers lesen, dass dieses Thema sehr eng mit dem Glauben verbunden wird. Es wird nicht einfach als praktische Anweisung hingestellt und gesagt, du darfst nicht eine ansehende Person haben, du darfst nicht Menschen bevorzugen, wegen ihres Ansehens oder Reichtum, sondern es wird hier in erster Linie mit dem Glauben verbunden. Und das heißt hier gleich im ersten Vers, habt ihr den Glauben, aber bitte nicht mit Ansehen der Person. Oder wir können das auch übersetzen, ihr glaubt doch an Gott, dann dürft ihr aber auch das Ansehen einer Person nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht, mit den Menschen. Dass hier ein sehr enger Zusammenhang ist zwischen unserer Beziehung zu Gott, dem Glauben und unserer Beziehung zu dem Nächsten, zu unseren Mitmenschen. Dass das gar nicht zu trennen ist. Und dass Jakobus hier mit dem Glauben anfängt, das mit dem Glauben verbindet und sehr eng zusammensieht. Und hier merken wir auch, dass, warum er das macht, und zwar allein aus dem Grund auch, dass er macht das, weil Gott nicht so ist, weil Gott das nicht tut. Und das sehen wir in der Bibel. wir kennen das auch aus unserem Land, dass das ein wichtiges Thema ist. Wenn wir unser Land, die Grundsätze, besonders beim Gericht, da sehen wir, da wird öffentlich schon einen großen Wert drauf gelegt. Gerade auf diese Praxis, dass man nicht Ansehen der Person haben darf. So bei der Gerichtsstatue, die man kennt, mit dem Schwert in der Hand, in der anderen Hand die Waage. Das kennen wir doch, dass ein Symbol sein soll für den Richter unseres Landes. Und wenn man den genau uns anschaut, dann sieht man, der hat verbundene Augen. Und diese verbundenen Augen sollen den Hinweis darauf geben, dass der Richter kein Urteil fällen darf mit Ansehen der Person. Er soll es mit verbundenen Augen tun. Nicht zu sehen, wer vor ihm ist, sondern nach dem Recht entscheiden. Das ist ein Symbol dafür, was gegeben wird. Und so sehen wir es auch, dass auch unter Menschen, auch im Land, da ein Wert drauf gelegt wird. Den ersten Vers schauen wir uns an, dann sehen wir es gleich auch, möchte auch einige Beispiele bringen von Jesus, wo es auch von ihm heißt, dass er keine ansehende Person gehabt hat. Dass es für ihn auf jeden Fall zutraf. So heißt es in Lukas Kapitel 20, 21, und das ist ein Urteil der Menschen über Jesus, die Jesus kennengelernt haben, und die stellten Jesus Fragen, und sie fragten ihn, heißt es da, und sprachen: Meister, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und achtest nicht das Ansehen der Person oder der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Das war das, wie die Menschen ihn kennengelernt haben. So haben die ihn gesehen, kennengelernt. Das lesen wir von Jesus in den Evangelien. Die eine andere Stelle von Petrus in der Apostelgeschichte 10. Es ist ein längeres Kapitel, wo Gott viel Kraft aufwenden musste, viel deutliche Zeichen geben musste, um Petrus diese eine Wahrheit zu verdeutlichen. Denn es ist bei Gott so wertvoll, diese Wahrheit. Petrus war dabei zu evangelisieren und er hat das unter Juden gemacht. Und in Kapitel 10, Apostelgeschichte, hatte Gott einen Auftrag für ihn, auch zu den Heiden zu gehen und denen das Evangelium weiterzugeben. Und Petrus sagte selbst, er hätte das sonst nie gemacht, wenn Gott nicht so deutlich zu ihm geredet hätte. Und er lässt ein Tuch im Traum auf ihm zukommen, da waren alle Tiere drin, reine und unreine. Und da kam die Stimme und sagt, steh auf und iss. Und Petrus sagt, keineswegs. Und hier merken wir diesen Unterschied, den Petrus gemacht hat. Das soll das deutlich machen, dass der gleiche Unterschied ja auch bei den Menschen für ihn galt. Er sagt, das werde ich nicht machen. Dann sagt Gott, was ich reingemacht habe, darfst du nicht verunreinigen. Und daraufhin kam dieser Mann Cornelius und bat ihn, zu ihm zu kommen. Oder die Diener von ihm kamen. Und er ging mit, weil Gott so deutlich geredet hat. Und da an dieser Stelle, in Kapitel 10, Vers 34, da sagt Petrus, dass er es erkannt hat, dass Gott keine ansehende Person macht oder hat. Gott musste zu diesen Menschen auch deutlich sprechen, um ihm das deutlich zu machen, Gott hat keine ansehende Person. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann nimmt Gott ihn an. Und hier merken wir, dass es für Gott etwas sehr wertvoll ist. Paulus erwähnt das auch in Römer, Kapitel 2, Vers 11. Da sagt er es auch nochmal, wir haben noch andere Stellen, wo das auch erwähnt wird, dass es wichtig ist. Wenn wir uns die Bedeutung anschauen, was heißt das? Kein Ansehen der Person, wie es hier übersetzt wird. So ist das im Griechischen auch eine Zusammensetzung von zwei Wörtern, einmal Gesicht und Sehen oder auch Erheben. Und es hat in erster Linie auch keinen negativen Beigeschmack. Es war durchaus auch positiv gebraucht worden. Dass dieses Wort erst dann negativ auffällt, wenn es in dem geschieht, dass Einzelne Vorteile bekommen durch ihr äußeres und durch ihr Ansehen oder durch ihr Gut, was sie haben, dass sie nur dadurch auf Kosten der anderen bevorzugt werden. Dann bekommt das einen negativen Schein. Aber an sich heißt das ja erstmal, dass man eine Person mit Wohlwollen aufnimmt. Und deswegen müssen wir uns auch die Frage stellen, was bedeutet das nicht? Und was bedeutet das, auch im praktischen Leben, wenn es darum geht, kein Ansehen der Person zu haben? So würde ich hier auf die Frage, was es nicht bedeutet, erstmal zwei Dinge sagen. Es bedeutet nicht, dass wir anderen Menschen mit Ehrerbietung entgegenkommen, achten oder zuvorkommen lassen. Es bedeutet ja nicht, wenn es in der Bibel heißt, wir sollen Kinder sollen die Eltern ehren. Die ehren Menschen, das sind die Eltern. Und ein Kind kann ja nicht sagen, ich habe kein Ansehen der Person, ich werde dich, lieber Papa, auch genauso behandeln wie irgendjemanden. Und so heißt es in 1. Petrus zum Beispiel, auch dass wir den König ehren sollen. Und da merken wir auch, das widerspricht sich nicht mit dem, dass wir kein Ansehen der Person haben, aber wir sollen Menschen achten, Menschen ehren. Da heißt das, erweist jedermann Achtung, in 1. Petrus 2,17. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. Dass wir Menschen achten, ist gut. Dass wir auch bestimmte Menschen im gewissen Sinne mehr fürsorglich sind. Es ist auch richtig. Zum Beispiel in der Familie. So heißt das Timotheus, wer seine eigene Familie nicht versorgt, ist schlimmer wie ein Heide. Da merken wir, es ist wichtig, dass wir dann Wert drauf legen. Und das heißt nicht, dass wir gleich Ansehen der Person machen. Ansehen der Person heißt aber auch nicht, dass wir alle Menschen vor Gott gerecht sprechen. Wir machen ja da auch Unterschiede. Wir sagen ja auch nicht, wir wollen nicht Ansehen der Person machen und so ist jeder vor Gott gerecht. Ich möchte diesen einen Vers nochmal erwähnen, den wir schon gelesen haben, in der Apostelgeschichte 10, 34, da wo Petrus, ich meine, das ist der Vers, sagt, dass er es erkannt hat, dass Gott kein Ansehen der Person hat. Aber es heißt gleich weiter, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm angenehm. Gott ruft aus jedem Volk Menschen. Aber angenehm ist ihm der, der ihn fürchtet. Da ist ein Urteil nach einem geistlichen Prinzip, nach einem geistlichen Wert. Das sind Menschen, es heißt nicht, dass er jetzt Ansehen der Person macht, aber er sagt, jeder, der Gott treu ist, der ihm folgt, der ist ihm angenehm. So heißt es auch in der Bibel, wer ihn glaubt, der wird gerettet. Ansehen der Person heißt, wenn Menschen durch ihre Stellung, durch ihr Reichtum oder ihr Ansehen im Gegenteil zu anderen Vorteile bekommen, die es nicht haben. Das ist Ansehen der Person. Das ist das, was hier in diesem Text auch gemeint wird. Im Gegenteil dazu, wenn Menschen durch ihre vielleicht andere Art oder Kultur oder vielleicht ihren sozialen Stand, vielleicht durch einen schwächeren sozialen Stand, benachteiligt werden. Oder vielleicht zu diesen bestimmten Vorteilen nicht gelangen dürfte. Wenn es jetzt heißt, weil es immer wieder in Verbindung mit dem Glauben gebracht wurde, diese Aussage, auch bei Petrus, auch bei Paulus und auch hier, das ist jetzt zum Beispiel, wenn die nicht die Möglichkeit hätten, zum Glauben zu kommen oder in der Gemeinschaft der Gläubigen mit teilzunehmen, das wäre für Gott das, was er hier sagt, das dürfen wir nicht machen, dass wir Ansehen der Person. wenn wir das machen würden. Und so bringt Jakobus hier auch ein Beispiel in diesem Zusammenhang von einer Versammlung der Gläubigen. Wir wissen nicht genau, in welcher Art, in welcher Form das war, aber es wird hier eine Versammlung angesprochen. Und es heißt, wenn zu dieser Versammlung jetzt zwei unterschiedliche Menschen kämen. Der eine wäre reich, er hätte goldene Ringe, er hätte ein sehr schickes Kleid, ein teures Kleid. Und der andere wäre arm. Und das würde man auch äußerlich sehen. Und wenn man dann zu diesem Reichen sagen würde, hier vorne ist ein angenehmer Platz für dich. Und zu dem anderen, da hinten ist ein Stehplatz. Das wäre so eine Ausgrenzung. Das ist das, wo man die Leute aus dieser Gemeinschaft der Gläubigen nicht mit hineinnimmt. Wo man das, und das ist das, was Jakobus hier meint. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Und Jakobus fragt hier, ist das recht, so einen Unterschied zu machen? Und ich denke, durch dieses deutliche Beispiel ist sehr deutlich eine Antwort zu erwarten, dass es nicht recht ist, mit der Frage, die Jakobus hier stellt. Sicherlich sollen und können wir uns auch diese Frage stellen, welche Beispiele treffen auf uns zu? Jakobus bringt hier wahrscheinlich auch ein Alltagsbeispiel, was in diesem Sinne vielleicht nicht so in erster Linie auf unsere Situation zutrifft, aber er bringt ein Beispiel aus dem, was sie vielleicht erlebt haben in der Gemeinde, was sie vielleicht kennen, die Christen, oder kannten, in der Situation, wo es auch Herren gab und auch ihre Sklaven gab in einer Gemeinde. Man muss sich das dann so vorstellen, dass der Herr dann auf einmal auch neben seinem Sklaven auf einer Bank saß, die gleiche Lieder gesungen hat. Oder vielleicht noch mehr, dass der Herr da saß und sein Sklave vorne den Gottesdienst geleitet hat. Vielleicht in dem Sinne. Und dass das nicht geduldet wurde von Einzelnen. Und dass Jakobus das hier anspricht. Aber sicherlich ist das die Frage, die wir uns auch stellen, in welcher Situation betrifft das mich? Wo sind Beispiele, wo ich sage, da muss ich auch aufpassen, dass ich nicht zu schnell über Menschen ein Urteil spreche, wo ich die Menschen noch gar nicht kenne. Vielleicht ist das, dass wir sehr schnell nach dem Äußeren ein Urteil sprechen, dass wir einen Menschen nur gesehen haben. Wir kennen noch nicht sein Leben mit Gott. Wir wissen nicht, wie er sein geistliches Leben lebt. Wir haben diese Menschen nur einmal beobachtet, nur einmal gesehen und wir fällen ein Urteil über die Menschen. Ich denke, das wäre das, was Jakobus ja auch sagt, dann würden wir dem Gesetz auch Unrecht tun. Dann würden wir uns verschuldigen am Gesetz, wenn wir das machen. Und dass wir in dieser Hinsicht auch darauf achten sollen. Sicherlich haben wir auch als Gemeinde, es muss nicht negativ sein, es ist ja auch was Positives, aber wir haben eine bestimmte Kultur. Wir haben bestimmte Traditionen. Und es ist ja auch nicht verkehrt. Es ist auch in Ordnung. Aber sicherlich müssen wir uns da auch die Frage stellen, wie weit urteilen wir über andere Menschen, auch in Bezug auf unsere Kultur? Oder geht es uns da um das geistliche Leben? Ich denke, es sind Fragen, die wir uns stellen sollen. Immer wieder, dass wir uns diese Fragen stellen und da auch vorsichtig sind, dass wir nicht gleich mit Urteil da sind in Bezug auf bestimmte Sachen, wo wir die Menschen noch nicht kennen. Aber ich denke, hier ist es auch immer wieder gut, dass wir uns selbst hinterfragen und selbst fragen, welche Situationen treffen auf uns zu, dass wir da drauf achten. Wenn dazu noch Gedanken sind oder Beispiele sind, können wir auch gerne mitteilen, dürfen wir gerne weitergeben. Ich denke, dazu sollen wir uns die Zeit nehmen. So, die erste Verse bis Vers 4, Vers 3 ist es, wo Jakobus das deutlich beschreibt und es weitergibt, dass es wichtig ist, dass es ein wichtiges Thema ist, ein praktisches Thema ist. Und weiter geht er rüber und bis Vers 13 gibt er Begründungen, warum das so ein wichtiges Thema ist. Und jetzt kommen eigentlich weiter nur von Paulus einige wichtige Begründungen, warum es wichtig ist, warum nicht Ansehen der Person. Und ich habe hier einige, die ich aus dem Text herausnehme, was wir hier in diesem Text auch vorfinden. Das eine begründet in unserer Unfähigkeit, Menschen zu richten. Vers 4, ist es recht, dass ihr solchen Unterschied bei euch selbst macht und richtet nach bösem Gericht. Wir Menschen, wir sind nicht immer fähig, ein gerechtes Gericht zu sprechen über Menschen oder ein Urteil zu fällen. Es ist viel zu schnell, dass wir ein Urteil fällen, nur nach äußerem Erscheinen. Denken wir da an dieses Beispiel aus dem Alten Testament, wo der König David gerufen wurde. Und da geht die ganze Familie durch. Und es wurde nur immer nach dem äußeren Schein gerichtet oder geurteilt. Und Gott sagt immer, nein, das ist er nicht. Gott sieht tiefer. Und ich denke, das ist oft unsere Begrenztheit, dass wir Menschen nicht immer bis ins Detail kennen und da auch begrenzt sind. Und das ist oft eine Begrenztheit von uns. Aber auch noch ein paar andere. Wir urteilen nach unserem Empfinden, vielleicht auch hier Sympathie, wie wir den Menschen empfinden, wie er uns ankommt. Und wir sind sehr unterschiedlich. Wir sind in unserer Begabungen, in unserer Art, in vielen sind wir unterschiedlich. Und da sind wir Menschen, weil wir Menschen auch da sehr schnell Sympathien entwickeln. Zu manchen sehr positive, dass uns das sehr angenehm ist, und zu anderen negative, dass uns das abstößt. Und dann sind wir Menschen sehr schnell geneigt, danach auch ein Urteil zu sprechen. Und das ist wiederum unsere Begrenztheit und daher ist es wichtig, dass wir da vorsichtig sind. Unser Urteil ist oft auch beeinflusst vom eigenen Vorteil. Und ich denke, das ist hier auch, dass wir sehen, dass es dadurch kommt, dass hier auch ein reicher Mensch dargestellt wird und ein armer Mensch. Dass wir sehr oft unser Urteil fällen, danach habe ich was davon, wenn ich einen Mensch bevorzuge. Und wir schauen da auf den eigenen Vorteil und da ist das auch nicht objektiv, dass wir, wie wir unser Urteil fällen. Und daher sagt er hier, dass wir oft begrenzt sind oder unser richtet nach bösen Gedanken. Und in Vers 1, den ich hier noch lesen wollte, Vers 6, ihr aber habt den Armen Unehre angetan, sind nicht die Reichen, die die Gewalt an euch üben und euch vor Gericht ziehen, sagt er hier. Er sagt, ihr könnt das ja auch nicht einmal da unterscheiden. Ihr seht diesen Reichen und ihr ladet ihn gleich nach vorne ein und ihr wisst das gar nicht, dass bei Gott dieser Arme eigentlich reich ist und dass dieser Reiche eigentlich der Gefährliche für euch ist. Und diesen Unterschied können wir auch nicht mal immer sehen und erkennen. Und daher auch diese Aufforderung, nicht nach Ansehen der Person zu urteilen. Aber diese Begründung liegt auch in Gottes Erwählung. Und das sagt er im Vers 5, hört zu, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen dieser Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, welches er verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Es ist Gottes Absicht und Gott, wir lesen es in anderen Stellen, dass Gott Menschen erwählt, nicht unbedingt von ihrem Stand, nicht unbedingt die Weisen dieser Welt, nicht unbedingt die Reichen, sondern die Armen. Und das erste Kapitel aus dem Korintherbrief ist für uns da ein sehr deutliches, sehr gutes Beispiel dafür. Da heißt es, in der Gemeinde gab es schon dieses Problem und dadurch, dass die Menschen Ansehen der Person hatten, gab es Konflikte in der Gemeinde. Und jetzt sagt Paulus, einige sagen, wir sind Anhänger von Paulus. Und die anderen sagen, wir aber von Apollos. Und die haben Ansehen der Person gehabt. Und die haben diese Menschen aus sich gezogen. Und dadurch kamen sie in einen Konflikt, in eine Spaltung in der Gemeinde, weil sie Ansehen der Person, weil sie sich auf Menschen gründeten. Und dann sagt er weiter, spricht er über die Berufung Gottes, über die Erwählung Gottes. Und er sagt, da schaut doch auf eure Erwählung, auf eure Berufung. Es sind nicht viele Weise, es sind nicht viele Angesehene, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Und das hat er mit einem bestimmten Ziel gemacht, damit Gott die Ehre bekommt. Damit wir uns nicht selbst rühmen, sondern dass wir Gott die Ehre geben, dass wir Gott rühmen, dass Gott im Vordergrund steht. Das ist ihm dabei wichtig. Und das ist die Begründung auch hier nach der Erwählung. Und hier heißt das ja auch, hat nicht Gott erwählt die Armen dieser Welt? Aber hier stellt er es wieder zurecht und er sagt, eigentlich sind das die Reichen. Eigentlich sind das diejenigen, die im Glauben reich sind. Und die vom Inneren aus, so wie Gott uns Menschen sieht, viel mehr haben als jemand, der goldene Ringe hat und ein prächtiges Kleid hat, so wie er hier beschrieben wird, und als Reicher dieser Welt gilt. Sondern dieser Frieden in Gott, diese Ruhe in Gott, hat eine viel größere Bedeutung. Die nächste Begründung liegt im königlichen Gesetz. Verse 8 bis 12 hat er es hier erwähnt und gesagt, da liegt auch eine Begründung, warum wir es nicht machen dürfen, nicht tun dürfen. Das liegt im Gesetz. Da heißt das, im Gesetz schon heißt das, und das lesen wir auch im 3. Mose, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir Ansehen der Person machen, dann erfüllen wir nicht dieses Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn in diesem Gebot, deinen Nächsten, meint es, dass es nicht nur eine bestimmte Personengruppe ist, sondern jeder. Und das Beispiel vom barmherzigen Samariter ist ja in diesem Zusammenhang, was Jesus erzählt, und er will den Pharisäern das hier deutlich machen. Sie sollen nicht eine bestimmte Personengruppe übersehen und andere bevorzugen. Und das haben die gemacht, dass das Volk Israel, die Juden, die haben sie bevorzugt und die Heiden haben sie verworfen oder nicht geholfen, nicht angenommen. Und er will denen das sagen, es gibt eigentlich keinen Menschen, bei dem du einfach so vorbeigehen darfst. Es gibt kein Ansehen der Person. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In diesem Gebot ist das begründet. Und er erklärt hier auch das Gesetz, denn die Juden oder die Pharisäer waren ja sehr dabei, die Gesetze sehr sorgfältig zu halten und die zu tun. Und jetzt sagt Jakobus hier einen wichtigen Gedanken in Bezug auf das Gesetz. Er sagt, ihr müsst euch in einem deutlich sein. Egal wie sehr ihr euch anstrengt, das Gesetz zu erfüllen, wenn ihr aber auf einer Stelle das Gesetz gebrochen habt, dann seid ihr das ganze Gesetz schuldig. Dann habt ihr das ganze Gesetz gebrochen. Das ist das, was er hier sagen will. Wir können das hier vergleichen mit einem Beispiel von einem ganz langen Zaun, das wir für das Gesetz gebrauchen würden. Wenn wir vor uns einen sehr breiten Zaun haben und wir nur an eine Stelle über den Zaun gehen, dann sind wir gleichzeitig über den gesamten Zaun gegangen. Und das will er hier sagen, wenn du auf eine Stelle das Gesetz gebrochen hast, dann bist du das ganze Gesetz schuldig. Und wenn die vieles versuchten, sehr sorgfältig zu beachten, bis ins kleinste Detail, und wenn sich hier aber Ansehen der Person machen, das ist das, was Jakobus sagt, dann seid ihr das ganze Gesetz ist schuldig geworden. Dann seid ihr über den gesamten Zaun gestiegen und ihr seid schuldig geworden vor dem durch das Gesetz oder nicht halten des Gesetzes. Er bringt hier aber auch noch ein Beispiel, was wir hier auch auf dieses Thema anwenden. Er sagt hier ein Beispiel von, zum Beispiel sagt er, Ehebruch und Töten. Und jetzt sagt er, wenn du nicht Ehe brichst, aber wenn du tötest, so bist du das ganze Gesetz schuldig. Das bringt er nur als Beispiel. Aber ich habe mich hier gefragt, als ich das gelesen habe, kann das sein, dass Jakobus das hier auch in Verbindung setzt mit dem Töten und das Ansehen der Person? Denn das ist ja etwas, wo wir nicht unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und er sagt, bringt das hier in enger Verbindung, das, was er hier macht. Und ich denke, das ist ja auch im Zusammenhang mit der Bergpredigt zu erklären, dass Jesus das da ja auch erklärt hat und gesagt hat, es heißt, du sollst nicht töten. Ich aber sage, wer nur das Wort du nachspricht oder jemand dadurch verachtet, der ist des Todes schuldig oder der hat das gebrochen, dieses Gesetz. Und hier merken wir, hier bringt er diese schwerwiegende Sünden und vergleicht das hier mit und sagt, wenn wir an einer Stelle das Gesetz gebrochen haben, da sind wir das ganze Gesetz schuldig. Was er hier sagen möchte mit dieser Begründung, dem königlichen Gesetz, ist, dass das eine Sünde ist. Das, was er hier auch in einem Vers sehr deutlich, in Vers 10, deutlich ausspricht. Denn wenn jemand, jetzt wollte ich jetzt nicht die Stelle lesen, wenn ihr aber, Vers 9, wenn ihr aber die Person ansieht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Das ist das, was er hier mit dieser Ausführung sagen möchte. Vers 9 ist die Zusammenfassung und er sagt, wenn ihr Person ansieht, dann sündigt ihr und überführt und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Das ist auch eine Begründung, warum es eine Sünde ist oder warum wir es nicht tun dürfen. Als letztes Vers 13, was er hier anspricht, die Begründung liegt in der Barmherzigkeit. So habe ich das überschrieben, aber mehr noch als die Barmherzigkeit, sondern über das Gericht, was auf uns wartet. Er sagt hier in diesem Vers, es wird aber ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Und das ist wieder eine enge Parallele zu dem, wie Jesus das auch mit dem Vergeben gebracht hat. In dem Vaterunser, da wird das gebetet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Und hier heißt das sehr ähnlich. Seid barmherzig, damit auch Gott mit euch barmherzig ist. Das ist auch ein Zeichen der Barmherzigkeit, wenn wir keine Ansehen der Person haben. Es ist etwas, wo wir auch Barmherzigkeit üben gegenüber Menschen. Vielleicht diesbezüglich auch gegenüber Menschen, die uns nicht sympathisch sind. Gegenüber Menschen, wo wir vielleicht anders denken, anders uns verhalten, wo wir aber nicht Menschen abstoßen dürfen, nicht Ansehen der Person haben dürfen. Ich denke, das ist wichtig. Ich möchte das zusammenfassen und uns ermutigen durch dieses praktische Wort, was wir hier gelesen haben. Jakobus verbindet das eng mit unserem Glauben, mit unserer Beziehung zu Gott, mit unserem Glauben an Gott. Und er sagt, wenn wir an Gott glauben, so achtet darauf, dass ihr in Beziehung zu Menschen, in Umgang mit Menschen, nicht Ansehen der Person habt, nicht Menschen hervorhebt oder Menschen verachtet, nicht Menschen abschiebt, sondern dass wir da Menschen gleich behandeln. Und das ist ein Zeichen der Nächstenliebe. Dass wir in diesem Sinne das Gebot erfüllen, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Amen.